Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Philipp Kresslin und ich darf heute die Predigt halten. Es mag den einen oder anderen überraschen, mich persönlich auch ein bisschen. Genau, zumal im Newsletter Timon abgedruckt ist. Und ja, der ist leider krank, deshalb ja nicht überall, wo Timon draufsteht, steckt auch Timon drin. Und er hat heute Morgen angefragt, ob ich nicht die Predigt übernehmen möchte, ob ich es mir vorstellen kann. Und ja, ich kann mir einiges vorstellen, habe mich auch riesig drauf gefreut auf seine Predigt heute, dass ich jetzt heute nicht nur dabei bin, sondern mittendrin. Das ist ja eine schöne Sache, ich freue mich drauf. Und ja, Herr Jesus, so möchte ich dich bitten, dass du mir Timons deine Worte in den Mund legst und wir auf deine Stimme heute Morgen hören dürfen. Amen. Ja, wir sind gestartet in die Predigtreihe Wer oder was ist eine christliche Gemeinde? Der Gary hat letzte Woche gestartet mit dem Thema Gemeinde, Einheit in Vielfalt. Und heute geht es um die Gemeinde, ein heiliger Tempel Gottes. Heilig und Tempel sind ja nicht solche Begriffe, die wir tagtäglich gebrauchen. Aber ich möchte starten mit einer alltäglichen Situation. Erziehung, ich glaube, kommt uns allen bekannt vor, ist ja so eine Sache. Es gibt viele verschiedene Methoden und Strategien, mit denen man sich verspricht, zum Ziel zu kommen. Manchmal gibt es so Sätze, so rhetorische Fragen. Die Antwort ist dem Fragesteller schon längst bekannt. Trotzdem wird die Frage gestellt. Zum Beispiel, da steht jemand vor der Spülmaschine und sieht, das Geschirr ist sauber, aber noch nicht ausgeräumt. Und dann wird durch das halbe Haus gerufen, sag mal, hast du die Spülmaschine ausgeräumt? Jeder kennt die Antwort, aber die Frage wird trotzdem laut und deutlich gestellt. Kennt ihr sowas auch? Oder eins der Kinder ist bei unter 10 Grad, bei regnerischem Wetter, mit Socken draußen im Garten. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man sie fragt, sag mal, brauchst du keine Schuhe bei dem regnerischen Wetter? Man appelliert nicht nur an das Urteilsvermögen und an das Wissen der Kinder und dann irgendwie auch an die Verantwortung. Wie sinnvoll sind eigentlich diese Fragen? Wenn ich der Angeklagte bin, dann brauche ich solche Fragen eigentlich nicht. Und trotzdem benutzt Paulus sie auch und sagt in 1. Korinther 3, 16 und 17. Will ich gerade mal weiterklicken. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist darin wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Weißt du nicht, dass eine volle Spülmaschine ausgeräumt werden muss, wenn sie fertig ist? Doch, aber es könnte doch auch jemand anderes machen, oder nicht? Man könnte zurückfragen, sag mal, lebe ich alleine in diesem Haus? Bin ich der Einzige, der fürs Ausräumen in Frage kommt? Kleine Zwischenbemerkung soll ich an der Stelle erwähnen, so sieht es bei Timon zu Hause natürlich nicht aus. Aber wenn man so antwortet, dann ist das Problem, dass ein unterschiedliches Verständnis in dieser Situation vorherrschend war. Warum soll ich ausräumen? Warum nicht du oder die Kinder? Eine unterschiedliche Wahrnehmung der Situation und ein unterschiedliches Verständnis. Paulus spricht hier vom Tempel und auch dieser Begriff löst in den Zuhörern in Korinth ein unterschiedliches Verständnis aus. Für die Juden war der Tempel das Heiligtum, der Versammlungsplatz, der zentrale Ort. Nachdem Salomo den Tempel hatte bauen lassen, zog Gott sichtbar in diesen Tempel ein. Es war der Ort der Gegenwart Gottes. Nach jüdischem Verständnis war es nicht irgendein Bauwerk, sondern es war das Zentrum ihres Glaubens. Dreimal im Jahr sollen die Juden sich dort versammeln. Es war der Ort schlechthin. Die Heidenchristen, also die Menschen, die nicht Juden waren, aber trotzdem zum Glauben an Jesus gekommen waren, dienten oft anderen Götzen. Überall hatten sie kleine Tempel, in denen Götzen angebetet wurden. Für sie gab es viele solcher Tempel, so wie es bei uns Kirchen in vielen Orten gibt und in manchen Dörfern und Städten auch viele Kirchengebäude. Timon war auf einem Missionseinsatz in Thailand und in vielen Gärten haben die Leute kleine Tempel für ihre Götter und Geister aufgebaut. Und in diese Tempel stellten sie immer wieder frische Getränke und frisches Obst oder Blumen. Es gibt wahnsinnig viele kleine Tempel. Und so gab es damals in Korinth auch nicht diesen einen zentralen Ort für die Heidenchristen, sondern aus ihrer Erfahrung gab es viele Orte der Anbetung Gottes. Aber Paulus holt sie weg von dem Gedanken des Bauwerks. Er holt sie weg von ihrem Verständnis und sagt, ihr seid der wahre Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und plötzlich bist du derjenige, der die Spülmaschine ausräumen soll. Und es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es ist dein Zuständigkeitsbereich. Plötzlich bist du gemeint. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Paulus führt das in zwei verschiedene Richtungen aus. Er sagt, du bist der Tempel und er sagt, die Gemeinde ist der Tempel. Bei Gemeinde könnte man sich schnell wieder an den Rand schieben und sagen, ja, die Gemeinde. Mit dem Finger auf andere zeigen. Nein, also sowohl der Einzelne als auch du als Teil der gesamten Gemeinde bist der Tempel. Und diese Aussage sprengt ein bisschen den Rahmen. Oft ging es um die richtige Anbetung. Und den richtigen Ort der Anbetung. In Johannes 4 lesen wir von dem Gespräch der Samariterin mit Jesus und sie fragt ihn, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Ihr betet in Jerusalem und wir auf dem Berg Gerizim. Und Jesus gibt ihr zu verstehen, der Ort ist gar nicht entscheidend, sondern tut es in Wahrheit und in Geist. Also die Haltung ist das Entscheidende. Und da sind wir beim Problem, was die Korinther hatten. Ja, was war es denn für ein Problem? Es gab Streit, es waren unterschiedliche Leiter in der Gemeinde gewesen und nun gab es Streit, welcher der Beste war. Apollos oder Paulus oder doch ein anderer? Und so spricht Paulus in 1. Korinther 3, Vers 10. Als erfahrener Bauleiter habe ich das Fundament gelegt. Dazu hat Gott mich in seiner Gnade befähigt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Wir als Nachfolger Jesu werden als Bauwerk beschrieben, hin zu einem Tempel, und jeder muss aufpassen, wie er baut. Dazu heute Morgen drei Punkte. Wir sind im Bau, Punkt 1. Das ist so. 2 Wochen nach den Osterferien soll Beton begonnen werden und dann bauen wir in der Bahnhofstraße ein neues Gemeindehaus. Können wir mal einen Blick drauf werfen. Letzte Woche wurde schon mal eingeblendet. Ihr dürft es bestaunen, ich mache gleich weiter. So soll es einmal aussehen, aber das ist nicht der Grund, warum wir uns hier versammeln, sondern dass wir an uns und am anderen bauen. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Die Gemeinde, es ist nicht das Haus. Es ist nur Mittel zum Zweck, sondern es sind die Menschen der Gemeinde. Paulus sagt, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Es gab Irrlehren in der Stadt Korinth. Schaut mit, was ihr baut. Das Material ist entscheidend. In Vers 12 heißt es, es kommt darauf an, womit du am Fundament weiterbaust. Mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh. Und dann macht Paulus deutlich, dass am Tag des Gerichts das Feuer prüfen wird, wie das Werk des Einzelnen beschaffen ist. Stroh und Holz sind schon mal nicht so feuerbeständig. Wir sind der Tempel Gottes und wenn man sich dem bewusst wird, dann können wir nicht billig bauen. Pfusch am Bau, das ist eine Katastrophe. als Timon auf St. Krishona studiert hat, da musste man am Ende des Studiums oder beim Umzug sein Zimmer wieder ordentlich verlassen. Je nachdem, wie es aussah, musste man streichen. Es musste gut gereinigt sein, Schäden mussten gemeldet werden. Löcher in der Wand mussten zugespachtelt werden und die Studenten, manchmal zumindest, Timo wollte da nicht alle über einen Kamm scheren, gab es doch Studenten, die nicht das richtige Material hatten, um zum Beispiel Löcher zuzuspachteln. So auch ein Student, der hatte Streifenhörnchen in seinem Zimmer gehalten. Und ja, dadurch gab es im Käfig oder durch den Käfig einige große Löcher in der Wand. Und dann plötzlich unter Zeitdruck, ja, weil das Zimmer abgegeben werden musste, musste eine kreative Lösung her. Und wenn man weiß, wie gut weiße Zahnpasta da helfen kann, kann man die auch nutzen, um Löcher zuzuspachteln, verschwinden zu lassen. Aber das ist ja nur eine sehr kurzfristige Lösung. Schnell, schnell noch was gemacht. Mehr Schein als Sein. Wenn wir so unseren Tempel bauen, dann ist das erstmal schön, aber es hält nicht. Es taugt nichts. Das Loch ist geschlossen, aber es ist billiges Material. Keine Ahnung, wie es aussieht, wenn die Zahnpasta eingetrocknet ist. Es ist sicherlich nur vordergründig gut und schön. Paulus ermahnt uns, baut richtig, achtet darauf. Im Vergleich dazu Salomos Tempel, der richtige Tempel aus Stein. Wie hat er das gemacht? Salomo verwendete Zedern und Zypressenbäume, gutes und wertvolles Holz. Auch heute noch gutes Baumaterial. Es wurde aufwendig auf dem Seeweg aus dem Libanon geholt. Als Gegenleistung für das Holz schickte Salomo Weizen und Öl. 80.000 Männer waren für das Holen der Steine aus dem Gebirge zuständig. Nur für diesen einen Job. 80.000 Menschen. Es gab schöne, detaillierte Schnitzereien. 13 Jahre Bauzeit. In 1. Könige 6 heißt, den gesamten Tempel überzog er mit Gold bis in den letzten Winkel. Und dann lesen wir, wie viel Material er verwendet hat. Material, das König David schon für ihn bereitgestellt hatte. Wie du weißt, habe ich für den Bau des Tempels schon 3.500 Tonnen Gold und 35.000 Tonnen Silber bereitgestellt. Außerdem so viel Bronze und Eisen, dass man es nicht mehr wiegen kann. So 1. Chronik 22. Nach dem aktuellen Goldpreis von dieser Woche wäre das eine Investition, nur das Gold, von 20 Billionen 398 Milliarden 232 Millionen 464.000 und ein paar zerquetschte noch. Also ich glaube, kommen wir ganz gut weg mit unserem Gemeindehaus. Aber ja, was ich damit sagen möchte, er hat keine Kosten und Mühen gescheut, um für Gott ein Heiligtum zu bauen, was ihm gebührt, das ihm würdig ist, den Tempel. Und nun sagt Paulus, ihr liebe Gemeinde in Steinen, ihr seid dieses Heiligtum, in dem der Geist Gottes wohnt. Jeden Tag sollen wir ein bisschen mehr so aussehen wie ein Ort, an dem Gott wohnt. Das bedeutet, dass ich ihm Raum geben muss. Es bedeutet, dass wir uns auf die Leute verlassen sollen, die Ahnung von Gott haben. Wir haben wohl hinten in der Decke irgendwo einen Feuchtigkeitsschaden in dem Gebäude hier. Warum? Kurz gesagt, weil man das nicht richtig anständig gebaut hat. Das ist weder mir, Timon, vielleicht auch dem einen oder anderen von euch nicht aufgefallen, aber es ist gut, dass wir Leute in der Gemeinde haben, die sich damit auskennen und einen Blick dafür haben, damit es behoben werden kann, bevor es noch schlimmer wird. Auf diese Leute sollten wir alle hören. Und wenn es um den Bau von Gemeinden geht, sollen wir da nicht Jesus, Paulus, Petrus und dem Wort Gottes das Sagen überlassen? Darf die Bibel in dein Leben reden? Welchen Einfluss lassen wir in unserem Leben zu? Welchen Einfluss lässt du zu in deinem Leben? Lasst uns immer wieder prüfen an Gottes Wort. Gary hat letzte Woche gesagt, wir sollen gemeinsam bauen, jeder seine Gaben einbringen. Und ich frage uns heute noch dazu, was ist deine und meine Motivation am Bau? Beachtung der anderen, Aufmerksamkeit. Solche Dinge werden verbrennen. Lasst uns zu Gott gehen und ihn darum bitten, dass er unser Herz verändert und dass wir mit Herzen gerne, freiwillig und fröhlich an uns bauen. Uns von der Wahrheit durch Jesus was sagen lassen. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Das hat Jesus für seine Jünger gebetet in Johannes 17, Vers 17. Was für ein wunderbares Gebet. Diese Wahrheit macht uns wahrhaftig frei. Und so können wir befreit durch Jesus an uns bauen. Wir sind im Bau und damit auch an unterschiedlichen Stellen und unterschiedlichen Themen beschäftigt. Aber wir haben jetzt die Perspektive, dass wir Gottes Tempel sind und Gottes Geist darin wohnt. Kommen zu Punkt 2. Der Bau dient der Verherrlichung. Wir müssen uns vor Augen führen, wer wohnt in diesem Bau? Der Geist Gottes. Was bedeutet das? Was heißt das? Auch unter Christen ist der Geist in manchen Gemeindekontexten die dritte Person der Trinität. Ja, der Geist Gottes eben. Aber es ist auch nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir Gemeinden, in denen der Geist verbunden wird mit berauschenden Gruppenerlebnissen. Und was ist nun der Geist? Der Geist ist Gottes Zuwendung zu den Menschen. Der Geist Gottes ist das Ereignis von Gottes Wirken in dieser Welt. So ist das Kommen Jesu das Wirken des Geistes. Als der Engel Maria begegnete, fragte sie ihn, wie soll ich schwanger werden? Wie soll das gehen? In Lukas 1, 35 heißt es die Antwort, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Dass Jesus auf dieser Welt war, ist schon ein Wirken des Geistes. Durch den Geist Gottes wirkt Gott nicht nur. Man könnte sagen, der Geist ist das Wirken Gottes. Und dieser Geist wirkt viel in der Geschichte. Er ist die Kraft Gottes. Dieser Geist wirkt auch die Auferstehung Jesu nach der Kreuzigung. Die Auferstehung Jesu gewirkt durch den Geist Gottes und die Einsetzung Jesus, dem Auferstandenen, zum Herrscher, zum König, zum Herrn, das ist das Zentrum der ganzen Geschichte. Tausende Jahre lief die Geschichte auch des erwählten Volkes Gottes aus dem Ruder. Auch unser Leben läuft immer wieder aus dem Ruder, weil wir Dinge tun, Sachen denken oder Gefühle haben, die nicht Gott verherrlichen. Und um Vergebung zu kommen, um rein zu werden, hat Gott gesagt, ich sende meinen Sohn in diese Welt, der stellvertretend diese, meine, deine Schuld am Kreuz stirbt. Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Es kommt zur Auferstehung. Gewirkt durch den Heiligen Geist, das ist das Zentrum der Geschichte. Das ist der Kern der Bibel. Ja, das ist die wesentliche Erkenntnis, die wir in unserem Leben haben können. Dass wir diesen Jesus brauchen. Und all das ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Warum ist das so wichtig heute in der Predigt? Weil dieser Geist, der alles bewirkt, lebt hier in dieser Gemeinde. Lebt in dir die größte Kraft dieser Welt, die stärkste Hoffnung, die wir haben können. Er lebt hier. Ist uns das bewusst? So leuchte es uns rückblickend ein, warum es sinnvoll ist, gut zu bauen. Wir haben hohen Besuch, königlichen Besuch und noch mehr göttlichen Besuch. Und da will man ihn nicht in einer billigen Umgebung willkommen heißen. Versteht ihr? Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Klammer auf, Jesus ist für uns gestorben und hat uns frei gekauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe, verherrlicht ihn. Jeder, der Jesus als Herrn anerkennt und von Neuem geboren wird, wie die Bibel es sagt, erhält Gottes Geist. So kommt Gott in unser Leben durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. Warum tut er das? Weil Gott von Tag 1 der Menschheitsgeschichte an die Gemeinschaft mit uns, den Menschen, sucht, weil er uns so sehr liebt. Auf diese Gemeinschaft leben wir zu, auf das Leben bei Gott nach unserem Tod. Aber schon heute können wir die Gemeinschaft Stück weit leben durch den Geist in uns und in der Gemeinde. Vielleicht vergessen wir manchmal, dass der Heilige Geist in uns lebt. Wir beschränken das Wirken des Geistes auf den Moment unserer Bekehrung. Aber diese Kraft steht uns täglich zur Verfügung. Manche verneinen das Wirken des Heiligen Geistes und meinen, ohne ihn Christ sein zu können. Ich glaube, das Ergebnis ist oft ein freudloses und antriebsloses Christsein. Wenn wir dem Geist Raum geben, indem wir nach Gott fragen und ihn suchen, dann verheißt uns Gottes Wort einiges. Und das ist das Ziel. Mit unserem Bau als Person und als Gemeinde Gott zu verherrlichen. Kommen wir zu Punkt 3. Und der Bau ist heilig. In unserem Text heißt es in 1. Korinther 3, wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wer beschreibt einen Leiter, Lehrer und Verkündiger, die durch ihr Verhalten die Gemeinde Gottes zerstören? Die Drohung bezieht sich auf die Christen in Korinth, die unangemessen auf den bestehenden Grundmauern weiterbauen. Das heißt zum Beispiel dadurch, dass sie sich auf weltliche Werte fixieren, die die Gemeinde der Jesu-Nachfolge auf Abwege bringen. Und letztendlich so die Gemeinde als Ort der heiligen Gegenwart des Geistes Gottes zu zerstören. Das Verb zugrunde richten ist im Griechischen der Gegenbegriff zu aufbauen. Wer die Gemeinde mit den säkulären Werten leiten will und Streit, Konkurrenz und Spaltung nicht nur toleriert, sondern sogar fördert, der zerstört den von Gott und dem Geist begonnenen Bau. Paulus geht also davon aus, dass die Gemeinde von Gemeindemitgliedern, das heißt von innen, zerstört werden kann. Und so sind wir hier und heute wieder alle in der Gemeinde angesprochen. Und bei allem, was ich mache und denke, könnte man als Richtwert hinzufügen, geht es mir um Jesus Christus und die Gemeinde? Habe ich für den anderen das Beste im Sinn? Dient es der Heiligung? Man könnte als Rückfrage stellen, sollten wir uns nun von allem Unheiligen trennen und ins Kloster gehen? Nein, wir sind in diese Welt gesandt. Aber es gibt den Tempel und es gibt Götzendienst und das passt nicht zusammen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns wegziehen, die bauen uns nicht auf. Und es geht nicht darum, Gebote und Verbote auszusprechen, sondern vielmehr den Blick auf die gute Botschaft zu richten. Die Kraft Gottes ist dir geschenkt. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Teil des Baus zu sein ist keine Pflicht, nein, es ist ein Vorrecht. Wir dürfen Teil davon sein, wir dürfen Göttliches in uns tragen. Wir dürfen im Auftrag des Höchsten, des Allmächtigen unterwegs sein und zusammenkommen. Was für eine Ehre. In Galater 5 heißt es, wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Durch ihn haben wir das Leben überhaupt. Wenn wir erkennen, was uns geschenkt ist, dann will ich doch die Spülmaschine ausräumen. Versteht ihr? Deswegen will ich mein Haus reinigen, denn der Bau ist heilig. Wo hast du in deinem Leben Bereiche, die nicht dem dreieinigen Gott dienen? Wo sind Räume in unserem Bau, die wir räumen sollten? Vielleicht ist es Zeit für einen Frühlingsputz. Übrigens, nächste Woche Samstag ist Putz- und Bautag. Kommt gerne vorbei. Das dient auch der Arbeit im Reich Gottes. Aber hier Heute in der Predigt geht es nicht um das äußerliche Gemeindehaus, das mit dem Besenfegen sauber gemacht wird, sondern es geht darum, unser Herz zu reinigen und neu auszurichten auf Jesus Christus. Dinge, die ans Licht kommen müssen, damit die Wahrheit Jesus uns frei machen kann. Wo gibt es Dinge, die nicht nur dich, sondern auch andere von Gott, von Gottes Wegen abbringen? Lasst uns trennen von Ablenkung und dann uns füllen lassen mit Gottes Wort und ihm selbst. Wir sind der Tempel Gottes. Der Geist Gottes wohnt darin und deswegen wollen wir vorbereitet sein. Sag mal, hast du die Spülmaschine schon ausgeräumt? Ja, denn Gottes Geist wohnt in diesem Haus. Amen.